Jesus, wir wollen dir wirklich Raum geben. Und wir sind abhängig davon, dass du uns dein Wort lebendig und offenbar machst. Ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass heute Abend du dein Wort uns offenbar machst, dass du selber offenbar bist, Herr Jesus, in deinem Wort. Ich habe so eine Sehnsucht danach, Herr, dass heute Abend nicht ein Lehrabend ist, den wir irgendwie bejahen oder abnicken oder als Informationen nehmen, sondern dass dein Leben heute offenbar ist und auch du durch dein Wort dein Leben vermittelst, Herr Jesus. In deinem Namen. Amen. Die erste Frage, über die wir uns einig sein müssen, damit wir heute auch vorankommen, ist: Ist Gottes Wort für dich und für mich verbindlich? Ist die Aussage von Gottes Wort, sollte sie meiner eigenen Aussage oder meinem eigenen Gedankengut widersprechen, das, was ich am Ende glauben werde? Oder behalte ich mir das Recht vor, das zur Kenntnis zu nehmen und anderer Meinung zu bleiben? Ich glaube, dass viele Menschen recht gut trainiert sind, dass wir allgemein als Menschen dazu tendieren, dass wir Gottes Wort zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, es ist so. Und tief im Herzen behalten wir uns vor, anders zu denken. Kennt das jemand? Habt ihr schon mal so Leute erlebt, die so denken? Also, der erste Schritt heute Abend ist, dass wir herausgefordert sind, von Gott herausgefordert sind, dass wir sagen, okay, dein Wort, was du sagst, das ist für mich das, was am Ende stehen bleibt, wenn ich anderer Meinung bin, als dein Wort der Meinung ist. Ja, diese Grundsatzentscheidung ist ganz wichtig, damit wir in allem vorankommen, wie der Heilige Geist mit uns gehen möchte. Es gibt da so verschiedene Gedankengebäude, die wir heute Abend angreifen werden, die das Wort Gottes angreift, die ihr zum Teil kennt, aus denen ihr zum Teil ausgebrochen seid. Und um das Thema Taufe herum gibt es definitiv einen geistlichen Kampf, weil es dem Teufel sehr viel daran liegt, sein das Volk Gottes darüber in Verwirrung zu behalten. Und er tut alles dafür, dass ein Zustand von Verwirrung über das Thema Taufe erhalten bleibt. Und alle möglichen Lösungen und auch Erfindungen getätigt werden, nur um nicht dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und ich möchte da ein Wort Gottes dazu vorlesen aus dem 2. Korinther 10. Da steht, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi oder in den Gehorsam Christi oder durch den Gehorsam Christi. Also alles, was an theologischen schlauen Beiträgen rund um das Thema Taufe geschrieben, gesagt, geredet und verbreitet worden ist, was nicht aus der Quelle kommt, dass es vom Heiligen Geist offenbartes Wort Gottes ist, ist eine Höhe gegen Gott, ist eine Vernünftelei, ist eine Gedankenfestung, die wir zerstören mit den Waffen unseres Kampfes, nämlich geistlichen Waffen. Und die geistlichen Waffen gegen diese Gedankengebäude ist zuallererst das Schwert des Heiligen Geistes, nämlich das Wort Gottes. Und deswegen werden wir heute einen Abend haben, wo wir ganz, ganz viel in Gottes Wort arbeiten. Also heute ist ein richtiger Arbeitsabend für uns. Ihr könnt die Daumen heiß laufen lassen beim Bibeldurchblättern. Ich möchte auch, dass ihr alle diese Bibelstellen mitlest. Ich möchte voranschicken, dass ihr bitte auch alles, was ich hier sage oder was auch andere von uns sagen, prüft, nicht an theologischen Kommentaren, sondern am Wort Gottes. Ihr seid echt herausgefordert, alles, was hier gesagt wird, zu checken, passt das, entspricht das dem Wort Gottes und euch darin auch zu festigen. Um was es heute Abend geht, ist nicht mehr und nicht weniger als die Grundlage dafür, überhaupt Gemeinde sein zu können. Schon als der Frank über das Thema habe ich eine neue Geburt erlebt. Erinnert euch vielleicht noch, dass da an der Tafel stand, ich gehöre dir, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Was wir jetzt in den ersten Abenden legen wollen, ist das Fundament, was existenziell notwendig ist, um Gemeinde zu sein. Ich weiß, wir kennen viele Gemeinden, Kirchen, Gruppierungen, die nicht auf diesem Fundament stehen. Aber das ist nicht das, was im Wort Gottes Gemeinde genannt wird. Manches ist auf dem Weg dahin und Gott hat viel Gnade mit allen Menschen, die sich auch irgendwie nur ihm öffnen. Und Gott gibt auch Segen darauf, dass Menschen sich ihm öffnen. Offensichtlich tut er auch Wunder, trotz dass Menschen nicht gemäß dem Wort Gottes in den Fundamenten richtig leben. Und doch ist das, was die Bibel Gemeinde nennt, auf der Grundlage gegründet, was die Bibel als Grundlage bezeichnet. Und wir wollen ja doch irgendwo dahin, dass wir sagen, Herr, okay, wir wollen Gemeinde sein, so wie es nach der Grundlage deines Wortes ist. Deswegen werden wir da auch richtig gründlich sein heute Abend. Und ich bitte euch damit auch irgendwie, dass ihr euch motiviert, auch Spannkraft aufbringt, da die vielen Bibelworte mit durchzugehen. Weil alles, was wir tun, wenn es bestehen bleiben soll, muss es auf Jesus, den Felsen, gegründet sein. Und muss es auf den Felsen des Wortes Gottes gegründet sein, sonst hat es keinen Bestand. Ich möchte anfangen mit Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Petrus predigt vom Heiligen Geist geleitet, aus dem Alten Testament heraus, aus dem damals geschriebenen Wort Gottes und offenbart, dass Jesus der versprochene Messias ist. Petrus predigt aus den Schriften vom Alten Bund und offenbart, dass Jesus, der kurz zuvor gekreuzigt wurde, der von Gott versprochene Messias für das Volk Israel ist und konfrontiert die Volksmenge, die zusammengekommen war, um dieses Phänomen der verschiedenen Sprachen zu bestaunen und der Feuerflammen und von dem Sturmwind, konfrontiert diese Volksmenge damit, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus oder mit anderen Worten zum Messias, zum gesalbten Retter gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wenn das keine Konfrontation ist. Er hat nicht gesagt, ja, denk doch mal drüber nach, ob das vielleicht gewesen sein könnte, ob vielleicht dieser Mensch diese christusähnlichen Züge gehabt haben könnte. Er sagte, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Messias, zum gesalbten Retter gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Wisst ihr, das ist das, was die Zusammenfassung eigentlich ist, von dem ich ordne meinen Willen dem Herrn unter. Es muss einen Moment gegeben haben, wo der Heilige Geist in deinem Leben dir Überführung gegeben hat. Bei meine Bekehrung war, da war ich 13 Jahre und habe mich auf die Waschmaschine in unserem Keller so gebeugt und habe gesagt, Jesus, ich will so nicht mehr weiter, ich will dir das Steuer von meinem Leben in die Hand geben. Das waren einfache Worte und vieles von dem, was wir jetzt lehrmäßig wissen, wusste ich damals auch nicht. Aber ich weiß bis heute, habe bis heute das Zeugnis vom Heiligen Geist, dass mir das damals im Geist bewusst war, was ich tue. Und ich glaube, so ist es bei jeder Bekehrung, auch von kleinen Kindern. Ihnen ist in ihrem Geist bewusst, was sie tun. Jedenfalls steht hier, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder, nachdem es ihnen durchs Herz gedrungen ist. Das Herz ist unser innerster Antrieb. Unser Herz ist unsere innerste Motivation. Das Herz ist die Festung, die kleine Bastion in uns, wo wir möglicherweise gar niemanden reingucken lassen wollen. Es drang ihnen durchs Herz und sie haben gefragt, was sollen wir tun, ihr Brüder? Eigentlich hätten die gewusst, was zu tun ist. Seit wann wissen Israeliten nicht mehr, was zu tun ist, wie man Gott nachfolgt? Wisst ihr, die hatten Ahnung davon, wie man zum Tempel geht. Die hatten Ahnung davon, wie man Opfertiere opfert. Die hatten Ahnung, wie man das mosaische Gesetz erfüllt. Die hatten Ahnung davon, wie man Schabbat feiert. Das gesamte jüdisch-kulturelle Leben, darin waren sie verwurzelt. Wieso kommen die auf die Frage, was sollen wir tun, ihr Brüder? Es gibt nur eine Antwort dafür. Der Heilige Geist hat sie überführt, dass all das nicht das ist, was Gott wollte von ihnen. Deswegen haben sie die Frage gestellt, was sollen wir tun, ihr Brüder? Der entscheidende Punkt ist, dass es ihnen durchs Herz drang. Durch den Punkt müssen wir alle mal durch. Es muss den Punkt geben, wo wir kapitulieren. Wo wir sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bis zu dem Punkt muss es irgendwann in unserem Leben gegeben haben. Natürlich wiederholt sich das von Zeit zu Zeit. Natürlich gibt es eine Grundsatzentscheidung, wo wir kapitulieren und hin und wieder machen wir das wieder mal fest. Aber wir müssen uns an einen Punkt erinnern können, wo wir echt zugeben müssen, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das ist ein Punkt, ohne dem ein geistliches Leben nicht beginnen kann. So, jetzt gibt Petrus eine wunderbare Antwort und in Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich möchte mal kurz eine Definition über Buße vorlesen aus dem Buch von Derek Prinz über Gemeinde. Die wörtliche Bedeutung von Buße tun heißt, sein Denken ändern oder hör auf so zu leben, wie du bisher gelebt hast und fang an anders zu leben. Jemand sagte einmal, Buße heißt, etwas anders machen als vorher. Das ist eine ziemlich gute Definition. Wenn jemand etwas nicht anders macht als vorher, kann er zwar sagen, er hätte Buße getan, aber es stimmt nicht. Und diese Buße, diese Umkehr, ist nicht nur ein reines Verstandeswerk. Es kann nur einhergehen mit einer Überführung vom Heiligen Geist. Also wenn du an einen Punkt warst, wo du sagst, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß, so wie es bisher gewesen ist, ist es nicht richtig, das war falsch. Und ich weiß aber nicht, wie es richtig ist. Das ist ein Punkt, wo man davon sprechen kann, dass Gottes Wort dir durchs Herz gedrungen ist. Weißt du, wo du nicht mehr weißt, wie es richtig ist? Wo du nicht mehr weißt, wie es geht? Wo du nicht mehr darauf zurückgreifen kannst, das habe ich doch schon immer so gemacht. Dieses gesamte Leben, das habe ich doch schon immer so gemacht, war für die Zuhörer an dem Tag, als Petrus gepredigt hat, zu Ende, weil Gottes Wort durchgedrungen ist bis zu ihrem Herz. Und sie wussten, so wie wir es bisher immer gemacht haben, das ist nichts mehr. Das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Deswegen hatten sie die Frage, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und nur durch so einen Punkt, wo wir nicht rhetorisch und nicht mit einer verstandesmäßigen Zustimmung sagen, Herr, ich habe echt jetzt keine Ahnung, wie es weitergehen soll, sondern wo das eine Tatsache ist in unserem Leben. Nur durch diesen Punkt kann Gott anfangen, Gemeinde zu bauen. Also tut Buße, das heißt, bekennt natürlich auch eure Sünden, kehrt um davon, fangt einen neuen Weg an und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Taufen, Sündenvergebung, Sünde wird er vergeben durch Jesu Blut. Das ist die Taufe eigentlich nicht wichtig, dass nur die Sünde vergeben werden kann. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, Taufe, Buße, Vergebung der Sünden ist ein untrennbarer Zusammenhang. Ich kann Taufe nicht aus dem Zusammenhang von Buße herausnehmen, weil Taufe mit Sündenvergebung zu tun hat. Und wir wissen, dass ohne Umkehr, ohne Buße tun, keine Vergebung von Sünden gibt. Ohne Sünden bekennen, gibt es keine Vergebung. Darum ist die biblische Wassertaufe in einem untrennbaren Zusammenhang mit Buße, mit Umkehr zu Jesus. Und dann steht es noch weiter, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ich finde das derartig gewaltig. Überlegt mal, an einem Tag 3000 Mann aus dem Stand, Gemeinde, aus dem Stand, aus ihrer jüdischen traditionellen Gesellschaft entwurzelt. Aus dem Stand wussten sie, wir können, wie wir bisher gelebt haben, nicht mehr weiterleben. Überlegt mal, 3000 Mann in Jerusalem. Und welche waren das? Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Also, das Wort aufgenommen heißt, sie haben Buße getan, haben ihre Sünden vergeben bekommen und haben sich daraufhin taufen lassen. Ist soweit klar, ne? Und das war der Anfang der ersten Gemeinde. Und ich glaube, es ist in Gottes Wort so, dass wenn Gott etwas zum ersten Mal geschehen lässt, dann ist das das normale Muster, wie was geschieht. Die erste Gemeinde entstand auf diesem Weg und darum ist das der normale Weg aus Gottes Wort, wie eine Gemeinde zustande kommt. Es gibt Menschen, die so von Gottes Wort getroffen sind, dass sie zugeben müssen, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Sagt uns jetzt mal bitte, was wir machen sollen. Überlegt mal, das waren jüdische Menschen, die hatten eigentlich Ahnung. Das waren nicht irgendwelche Griechen von fernen Inseln, die noch nie was von Gottes Wort gehört haben. Oder wo auch immer sie hergekommen sein mögen. Es waren jüdische Menschen, Menschen von jüdischem Glauben. Und sie waren an einem Punkt durch Gottes Wort getroffen, dass sie zu dem Zustand gekommen sind, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bitte sag mir jetzt, was ich machen soll. Und Petrus hat gesagt, und sie wussten, das ist das Einzige, was mir jetzt hilft. Und haben das gemacht. Diese absolute Hingabe an den Willen des Herrn, dieser innere Zerbruch auch vor Jesus, dieses innere Aufgeben alles dessen, was ich weiß und wusste, das ist der Eingangspunkt zu einer echten Umkehr, zu einer echten Buße, daraufhin auch zu einer biblischen Taufe und daraufhin zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist und als Folge dessen ein Zusammenkommen als Gemeinde. Nur Leute, die durch diesen Prozess gegangen sind, sind in der Lage, Gemeinde zu leben. Ich möchte es nochmal wiederholen. Nur Leute, die durch diesen Prozess gegangen sind, dass sie von Gottes Wort getroffen sind, innerlich zerbrochen waren und umgekehrt sind, Vergebung der Sünden bekommen haben durch Jesus Christus, durch sein Blut, den Heiligen und den Heiligen Geist empfangen haben. Nur diese Leute, und sich taufen lassen haben natürlich, nur diese Leute sind verwendbar für Gemeinde, die Jesus machen möchte. Und wir wissen, wie das weitergeht. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie hatten alles gemeinsam, waren täglich im Tempel einmütig zusammen, haben zu Hause miteinander das Brot gebrochen, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. So. Also das ist Gemeindestartprogramm. Buße tun, Sünde bekennen, Sünde vergeben bekommen, sich taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Deswegen legen wir auch so viel Wert, dass wir das heute richtig ausführlich durchnehmen. Das war der Gemeindeanfang. Und weil das grundlegend wichtig ist, um Gemeinde sein zu können, ist es auch nicht egal, für was ich eine Taufe halte. Versteht ihr? Das jetzt etwas tiefer. Guck, lass uns mal in Matthäus 28, Vers 19 und 20 gucken. Da war nämlich Petrus mit dabei, als Jesus diese Worte gesprochen hat. Stellt euch mal vor, die 11 Jünger waren beieinander, wo Jesus sie hingeschickt hat, auf einen Berg in Galiläa. Irgendwo im Norden von Israel hat Jesus gesagt, auf dem Berg geht ihr mal bitte. Und wartet mal, was passiert. Und dann haben sie ihn dort getroffen. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und indem ihr sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ne? In meiner Fußnote steht, sie taufend, sie lehrend. Griechische Grammatik lässt sich nicht ins Deutsche übertragen. Aber wir können es im Deutschen so ausdrücken, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Da ist es, kann es zum Ausdruck kommen. Also, diese Worte hatte Petrus gehört. Und als er gefragt wurde, was sollen wir jetzt tun, wusste er, das hat mir Jesus aufgetragen. Also, gebe ich das weiter, was mir Jesus gesagt hat. Kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. Petrus hat das ausgeführt, was Jesus angeordnet hat. Und das ist zum allerersten Mal in der Gesellschaft Wahrheit geworden. Der Auftrag Jesu ist zum allerersten Mal durch die Jünger in der Form ausgeführt worden. Lasst uns bitte nochmal Markus 16 anschauen. eine andere Beschreibung einer ähnlichen Situation. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Also dort auch der Hinweis, dass auf das Gläubigwerden zwingend auch die Taufe folgen muss, um gerettet zu sein. Und noch eine Bekräftigung: Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Versteht ihr, dass die Taufe eines Ungläubigen null Sinn hat? Natürlich geht es heute Abend auch mit um die Auseinandersetzung zu dem Thema Säuglingstaufe. Das ist ein Stand-by-Nebenbei-Thema heute mit. Obwohl das im Wort Gottes diese Auseinandersetzung nicht gibt, weil auf so eine Idee kam damals niemand. Niemand, der die Lehre Jesu hatte und die Lehre der Apostel hatte, wäre jemals auf die Idee gekommen, einen Menschen zu taufen, der nicht glaubt. Weil das in sich ein Widerspruch der Sonderklasse ist. Wir uns lediglich daran gewöhnt haben, dass es diesen Widerspruch gibt, der aber deswegen nicht wahrer geworden ist über die Jahrhunderte. Also es ist ein ganz, ganz klarer Fakt im Wort Gottes, dass die Taufe ein Akt ist, der auf die Umkehr folgt, auf den Glauben im Herzen folgt. Es gibt keine einzige Situation im gesamten Wort Gottes, wo jemand getauft wird und Jahre später zum Glauben an Jesus kommt. Das ist einfach ausgeschlossen. Es ist natürlich möglich, jemand ist als Säugling mit Wasser beschöpft worden vom Pfarrer. Und dass so jemand später durch das Werk des Heiligen Geistes zum Glauben kommt, dessen sind wir alle Zeugen, glaube ich. Ne? Aber dass man das im Nachhinein als Taufe bezeichnen kann, ist vom Wort Gottes her definitiv ausgeschlossen. Und für alle, die schon getauft seid, möchte ich das auch zur Befestigung eures Fundamentes lehren. Und für die, die unter euch noch nicht getauft sind, als Bekräftigung diesen Entschluss zu treffen. Ich habe mir den Satz hergeschrieben: Eine sogenannte Taufe ohne Buße bzw. Umkehr ist eine Entleerung von Gottes Wort und definitiv ein anderes Evangelium, wie es in Galater 1, Vers 8 und 9 beschrieben wird. Lasst uns das auch mal anschauen, weil das nicht beliebig ist. Gottes Wort ist einfach nicht beliebig irgendwohin ziehbar. Gottes Wort steht fest, ist ein Felsen. So wie Jesus der Fels ist. Galater 1. Ich lese mal ab Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott, oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also, dieser Fluch gilt für Menschen, die behaupten, dass jemand, der nicht an Jesus glaubt, gültig getauft sein kann. Weil im Wort Gottes die Taufe das Siegel dafür ist, dass wir dem Herrn Jesus gehören. Vom Sinn her, im Wort Gottes ist die Taufe der Moment, an dem ich in der Öffentlichkeit erkläre, dass ich dem Herrn Jesus gehören möchte, dass mein Leben ihm gehört, dass all mein Wille ihm untergeordnet ist, ich bereit bin, mich für mit ihm gestorben zu halten und deswegen auch in der Kraft seiner Auferstehung lebe. Das ist Inhalt von Taufe. Und das kann einer, der Jesus nicht nachfolgt, von Herzen nie und nimmer erleben. Es ist ausgeschlossen. Aber der Betrug liegt ja darin, wie uns das bekannt ist, dass man vermittelt, ja, in der Taufe bist du aber Mitglied der Gemeinde. Man sagt, du bist Mitglied der Kirche. Und ich unterstelle der Kirche mal, dass sie sich als Gemeinde vorstellt oder sich als Gemeinde sieht. Darum ist dort ein massiver Betrug von vielen Hunderten und Tausenden Leuten, die niemals durchgebrochen sind, Jesus wirklich nachzufolgen, die keine echte Bekehrung erlebt haben, die keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt haben, weil sie in dem Glauben gelassen wurden, dass sie durch die Säuglingstaufe zum Reich Gottes gehören. Das ist eine Tragödie in Gottes Reich ohne Ende. Das ist einfach ein Betrug. Und ich bin sehr froh, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott das wiederherstellt, dass wir als Jugendliche über Bekehrung gelehrt worden sind. Ist das nicht genial? Oder ihr in welchem Alter auch immer. Und über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und die Lehre über Taufe kam später hinzu, so dass wir uns dann haben taufen lassen. Ich habe mich sehr gefreut, auf den heutigen Abend über das Thema auch lernen zu dürfen, weil ich selber da auch, weil Gott sehr viel Gnade mit mir hatte, dass ich das auch angenommen habe. Ich habe sehr massiv Gottes Macht auch gespürt in Gottes Wort. Deswegen würde ich es jeden sehr gut verstehen können, dem das jetzt richtig rumrumort nach der Lehre. Ich weiß, wie man sich da fühlt, nämlich wie tot. Und das ist gut so. So, jetzt kurzer Ausflug. Eine ganz makabre Geschichte ist auch, dass der Papst sich ja als Nachfolger in der Linie vom Apostel Petrus darstellt, ne? Ist so. Ich habe das nachgelesen. Man kann es kaum glauben. Aber es ist so, der Papst sitzt auf dem Stuhl von Petrus und wird halt immer wieder weiter fortgeführt. Und Petrus lehrte, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und die katholische Kirche hatte verfolgt bis zum Tod Leute, die dieses Wort ernst genommen haben. Und evangelische Kirche genauso. So. Heutzutage wird das nicht mal mit Verfolgung gemacht, sondern wer sich taufen lässt, nach der Art und Weise, wie es in Gottes Wort steht, wird als ausgeschlossen betrachtet. Nicht wahr? Da hängen aber trotzdem für manche Leute Arbeitsplätze dran. Also so für den einen oder anderen hat es doch noch immer den Charakter von Verfolgung. Macht aber nichts, weil daraus sehr viel Segen entsteht. Zum Beispiel unsere Gemeinde entstanden ist dadurch. Jetzt kommt zwischendurch meine Begriffserklärung von dem Wort Taufe. Dank Wikipedia habe ich da eine Worterklärung, was da aus dem Griechischen, was das griechische Wort bedeutet. Ist auch für euch, die ihr gefragt werdet, ja nur, aber ist es nicht egal, ob das Wasser über mich drüber gegossen wird oder ob ich da ins Wasser eingetaucht wird? Warum hackt ihr denn so auf solchen Kleinigkeiten rum? Man kann doch mal ein kleines bisschen großzügig sein, es geht doch eigentlich um das Herz und da ist doch die Form des Wassers völlig egal. Solltet ihr das jemals schon gehört haben, gibt es darauf Antworten. Über die Form der Taufe ist im Neuen Testament sehr wenig geschrieben, oder? Wir können es ableiten aus Beschreibungen von Taufen, komme ich nachher noch drauf. Aber es gibt eigentlich keine Anleitung, wenn jemand getauft wird, muss das Wasser hüfttief sein und er muss mindestens 30 cm unter dem Wasserspiegel gedrückt worden sein, dann ist es eine biblisch gültige Taufe. Gibt's doch nicht, ne? Oder gibt's das irgendwo im Wort Gottes? Ich habe es noch nicht gefunden. Wisst ihr warum nicht? Weil das Wort selbsterklärend ist. In der Bibel, das biblische Wort für Taufe, das spreche ich garantiert falsch aus, weil ich nicht Griechisch kann, aber es heißt Baptizein oder Baptizio. Baptizein ist ein Ausdruck für die Tätigkeit. Kommt auch im Alten Testament vor und wird im Neuen Testament immer an den Stellen verwendet, wo jemand getauft wird. Und dieses Wort, ich denke, das kennt ihr, aber ich möchte es trotzdem wiederholen zur Bekräftigung, bedeutet irgendetwas in eine Flüssigkeit eintauchen. Das griechische Wort für Taufen im Neuen Testament ist Baptizein und bedeutet so viel wie ein- oder untertauchen. Und Wikipedia ist an dieser Stelle nicht konfessionell gebunden, also können wir dieser Worterklärung ganz einfach mal vertrauen. Und das wird auch in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht, wenn jemand der Färber und Stoff in der Farbe walkt, etc. Und es gibt auch ein wunderbar sächsisches Wort dafür. Das heißt einditschen. Also wenn man das griechische Wort wörtlich ins Sächsische übertragen würde, würde an der Stelle immer einditschen stehen. Also gemeint ist etwas, was in etwas hinein getaucht wird, untergetaucht wird. Deswegen, wenn wir das jetzt mit dieser präziseren Übersetzung lesen würden, steht es, sagt Jesus, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie eintaucht auf den Namen oder in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So. Deswegen braucht es keine ausführlichere Erklärung über den Vorgang, weil das Wort der Tätigkeit selbst beschreibt, was dabei zu tun ist. Wenn ich sage, ich trinke ein Glas Wasser, dann brauche ich dazu auch keine Anleitung zu geben, weil allgemein bekannt ist, was Trinken ist. Ich nehme eine Flüssigkeit in mich auf. Und so selbstverständlich ist der Begriff Eintauchen im Neuen Testament mit dieser Handlung, mit dem Tod und der Auferstehung Jesu verbunden zu werden. Deswegen gibt es da keine umfangreicheren Erklärungen. Und interessanterweise auch steht hier noch in der ersten germanischen Bibelübersetzung der gotischen Bibel von Wulfila aus dem 4. Jahrhundert, wird Baptizein mit Daupion übersetzt, das ebenso wie das griechische Wort Eintauchen bedeutet und durch die spezifische christliche Bedeutung durch Untertauchen zum Christen machen. Wie das gotische Wort gehen das altnordische Daipa, das altenglische Dypan und das althochdeutsche Taufen. Alle etymologisch auf das Wort tief zurück, mit dem auch der Wortstamm Tauchen zusammenhängt. Also es ist in der gesamten Geschichte über Jahrhunderte, weil diese Sprachbegriffe sind sehr alt, aber das althochdeutsche Taufen, davon kommt unser Wort Taufen, hatte immer was mit in die Tiefe gehen, mit Untertauchen zu tun. Tief runter, ganz simpel. Und das, wir müssen verstehen, für uns hat das Wort Taufen eine Beliebigkeit bekommen. In unserem Denken, in unserem kulturellen Umfeld, besonders im evangelisch-lutherischen Umfeld, hat das Wort Taufen nichts mehr mit dem ursprünglichen Eintauchen zu tun. Der Sinn, wie es mit verschiedenen Wörtern über die Sprachgeschichte geht, hatte seine ursprüngliche Bedeutung verloren. Aber wir können uns ganz 100% sicher sein, was Gottes Wort sagt, ist Untertauchen. Ganz simpel. Deswegen gibt es auch keine weitergehenden Erklärungen im Neuen Testament dazu. Jetzt möchte ich weitergehen. Es waren nicht die ersten, nicht die letzten Leute, die getauft worden sind, die an dem Tag, als Petrus getauft wurden. Wie ich jetzt weitergehe, ist eine Mischung aus verschiedenen Betonungen. Zum einen, die Art und Weise des Taufens wird in den Bibelstellen beleuchtet. Zum zweiten, die Frage, ist derjenige gläubig gewesen, als er getauft wurde? Woran sich anhängt, könnten Säuglinge, bevor sie in der Lage sind, selber zu glauben, getauft werden? Und verschiedene Reihenfolgen, Heiligen Geist empfangen, getauft oder umgedreht. Jesus wurde ja auch getauft, ne? Wisst ihr das? Ja, ne? Ist ganz, ganz bekannt. Von wem? Vom Johannes, genau. Und wo? Im Jordan. Genau. Welche Leute sollten denn eigentlich getauft werden von Johannes? Die Beduinen in der Wüste? Die so im Jordan-Tal gewohnt haben und so? Lass uns mal was über Johannes den Täufer kurz lesen. Lass uns mal zu Matthäus 3, Vers 13 gehen. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft oder eingetaucht war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Worauf ich hinaus möchte, ist, und als Jesus eingetaucht war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Wenn wir dieses Wort taufen, gedanklich mit eintauchen, übersetzen, für uns selber, ergibt es alles viel mehr logischen Sinn. Ne? Als Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser herauf. Ihr kennt sicherlich die vielen Darstellungen in Kirchenfenstern, wo Johannes im hüfttiefen Wasser steht und so ein Tropfen Wasser aus seiner Hand auf das Haupt von Jesus kleidet, der so halblanges Haar hat. Und der Johannes, der Täufer, steht so im Wasser und schöpft so mit der Hand Wasser auf Jesus. Ne? Wenn wir aber jetzt mal lesen, wie es wirklich steht und sagen, und als Jesus eingetaucht war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, macht das Sinn? Denn wenn jemand beschöpft worden ist, warum muss er dann aus dem Wasser heraufsteigen? Und wieso eigentlich genau muss Johannes am Jordan sein, wenn seine Hauptkundschaft eigentlich in Jerusalem und in Galiläa wohnt, geografisch einfach 1, 2, 3 Tagesmärsche von ihm entfernt? was macht das für einen Sinn? Wenn wir stehen, dass zum Eintauchen tief genug das Wasser gehört. So simpel. Jesus hat sich von Johannes eintauchen lassen, weil er sich mit uns identifiziert hat. Und es war ein prophetisches Vorbild für seinen Tod. Lass uns jetzt mal zwischendurch schon mal Römer 6 angucken. Das kommt nachher noch neu. Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Eintauchung in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und so weiter. Das ist der Römer 6 Vers, der Römer 6 Text kommt noch häufiger. Aber, dass Jesus sich hat von Johannes untertauchen lassen, er musste dafür nichts Buße tun, obwohl das eigentlich eine Taufe zur Umkehr war, war ein prophetisches Bild schon darauf, dass er sterben wird und auferstehen wird. Und er hat sich schon mit uns Sündern identifiziert, weil die Eintauchung des Johannes war zur Umkehr von Sünden. Wer seine Umkehr von Sünde hat wollen öffentlich bekunden, ist zu Johannes gegangen, hat die Sünden bekannt und ist von ihm untergetaucht worden. Und Hunderte und Tausende Menschen sind zu ihm raus in die Wüste gekommen, runter an den Jordan, sind einen Tag lang hingewandert, um dort vor der dort versammelten Menge zu sagen, ich tue Buße von dem, dem und dem. Es kamen Zöllner, es kamen viele Leute, die dort umgekehrt sind, Buße getan haben. Auch Pharisäer, die damit heucheln wollten, weil sie gemerkt haben, das wird langsam ein Trend im Volk, zum Johannes gehen und sich taufen zu lassen, da kann man nicht außen vor bleiben. Und Johannes hat ihn ins Angesicht gesagt, wer hat euch weiß gemacht, dass ihr dem ewigen Gericht entrinnen könnt? So hat er den Pharisäern entgegengestanden, weil sie nicht zur Umkehr gekommen sind. Daran ist auch klar ersichtlich, die Taufe von dem Johannes war ohne Umkehr undenkbar. Wer zu ihm kam, um untergetaucht zu werden und hat keine Haltung von Umkehr gezeigt, ist wieder gegangen. Können wir nachlesen. Ich habe jetzt die Bibelstelle nicht rausgesucht, aber das ist Tatsache. Johannes hat die Pharisäer stehen gelassen. Und alles Volk kam zu ihm hinaus an den Jordan, um untergetaucht zu werden. Deswegen, weil sie damit öffentlich bekundet haben, wir sind von unserer Sünde umgekehrt. Natürlich konnte die Taufe vom Johannes noch nicht die Auferstehung Jesu beinhalten, weil sie noch nicht geschehen war. War aber ein Vorläufer. Und Jesus hat sich da mit unserer Sünde identifiziert, ist untergetaucht worden vom Johannes. Ist auch extrem, ne? Als Sohn Gottes ohne Sünde mache ich das, was alle tun, um ihre Sünde zu bekennen. Also es ist tief und gewaltig, was Jesus dort auch an seinem als Herz offenbart hat. Wie sein Herz ist. Dann gibt es noch mehrere Stellen davon, dass Jesus taufte. Das streifen wir nur mal kurz. Lasst uns mal im Johannes 3, Vers 22 und im Johannes Evangelium 4, Vers 2 gehen. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und tauchte ein oder taufte. Aber auch Johannes tauchte ein zu Änon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Johannes 3, Vers 22 und 23. Also wenn euch jemand fragt, ja, die Menge des Wassers ist doch für die Taufe völlig unbedeutend. Ist doch eh bloß eine symbolische Handlung. Und ob da was draufgeschöpft wird oder ob untergetaucht wird, ist doch für die geistliche Bedeutung dieser Sache uninteressant. Warum ist Jesus dorthin gegangen und warum ist Johannes dorthin gegangen, wo viel Wasser war? Damit es genug war, um untergetaucht zu werden. Damit der ganze Mensch eingedetscht wird. Das griechische Wort eintauchen wurde auch für solche Sachen, etwas in ein Gefäß eintunken, benutzt. Also es ist jetzt nicht weit hergeholt. Über das, was Jesus getauft hat und seine Jünger getauft haben, etc., das verlassen wir jetzt wieder. Und jetzt gehen wir weiter in die Apostelgeschichte. Wir bleiben jetzt eine ganze Weile hart in der Apostelgeschichte und schauen uns einzelne Taufsituationen an, anhand derer wir analysieren können, wie hat der Heilige Geist in der ersten Gemeinde die Handlung der Taufe offenbart. Wir können an der Art und Weise, wie mit dem Thema Untertauchung umgegangen wurde, von den Aposteln und von der ersten Gemeinde, können wir einen Rückschluss darauf ziehen, wie es Jesus gemeint hat. Weil die das damals gemacht haben, die haben das bei Jesus gelernt. Ja? Und denen sollten wir glauben, dass es auch Jesus so gemeint hat. oder? Und in all dem, möchte ich mal noch zwischenrein einfügen, geht es nicht darum, dass wir eine perfekte, richtige Lehre über Taufe kennen. Der Heilige Geist möchte, dass wir verstehen, dass es mit unserem persönlichen Leben etwas zu tun hat. Es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich extrem genau aus Gottes Wort auslegen kann, wie eine Taufe richtig ist, in Anführungsstrichen. Gott will, dass es für mich ein Lebensinhalt ist. Nur dann hat es sein Ziel erreicht. Wenn ich darüber genau Bescheid weiß und auch anderen genau argumentativ richtig antworten kann, habe ich doch noch nicht das empfangen, was Gott mit Taufe offenbaren möchte. Die Eintauchung ist erst in zweiter Linie eine Frage der Lehre. In erster Linie ist es eine Frage der Beziehung zwischen Jesus und mir. Und wie wir vorhin im Römer 6 schon mal angerissen haben, ist das mit Jesus gestorben sein und mit ihm auferstanden eine Frage von Leben oder Tod. Bin ich mit Jesus gestorben? Bin ich gleichgemacht mit seinem Tod? Werde ich auch mit seiner Auferstehung gleichgemacht sein? Bin ich es nicht, werde ich auch mit seiner Auferstehung nicht gleichgemacht sein. So ist es in Gottes Wort. Es macht mich selber sehr betroffen, wenn ich an sehr liebe Geschwister denke, die an dieser Stelle dem Heiligen Geist noch nicht gefolgt sind. Ja, jetzt geht es los. Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 8. Ich lese ab Vers 9. Der entscheidende Vers ist dann der Vers 12. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen, an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen. Wann ließen sie sich taufen? Als sie glaubten. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil aus dem Gesamtzusammenhang herausgenommen, damit wir die Zeit haben, alle Taufsituationen in der Apostelgeschichte heute noch anzuschauen. Also wir merken uns, Philippus war in Samaria, predigte das Evangelium von Jesus Christus, was beinhaltet hatte, dass man zu Jesus umkehrt, an ihn gläubig wird und getauft wird. Daraufhin ließen sie sich taufen. Ich nehme an, sonst wären sie auf die Idee mit der Taufe nicht gekommen. Ja, ne? Das ist eigentlich ziemlich klar und logisch. Jetzt gehen wir weiter zur Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Eine ganz zentrale Offenbarung über das Wesen von Taufe. Der gleiche Philippus wird weiterhin vom Heiligen Geist gebraucht. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und damals war das üblich, dass man nicht leise vor sich hingelesen hat, sondern man hat zumindest dabei gesprochen und gemurmelt. Ist sehr empfehlenswert überhaupt, wenn man Gottes Wort liest, nebenbei. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Also wir haben, uns wird überliefert, dass Philippus diesem Staatsbeamten das Evangelium von Jesus verkündigt hat. Finde ich so schön geschrieben. Er taut seinen Mund auf. Das heißt, er hat das aus sich fließen lassen, was in seinem Herzen war. Und hat ihm, diesem Regierungsbeamten, das Evangelium von Jesus verkündigt. So, und die fahren so weiter mit ihrem Wagen. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kommen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Woher hat der das gewusst? Der Staatsbedienstete, der Staatsangestellte, der Regierungsbeamte. Dass wenn Wasser in Sicht kommt, es um die Taufe geht. Na, ich weiß, meine Fragen sind viel zu einfach, aber ich möchte es trotzdem von euch hören. Woher hat er das gewusst? Von Philippus. Nehme ich mal an, ne? Genau. Also muss der Philippus ihm doch über die Taufe was erklärt haben, weil hier steht, er hat ihm das Evangelium von Jesus verkündigt. Und offensichtlich war die Lehre über den Charakter der Taufe ein so wesentlicher Bestandteil des Evangeliums von Jesus, dass in dem ersten Anlauf, als Philippus seinen Mund auftat und ihm das Evangelium von Jesus verkündigte, er diesem Staatsbeamten davon berichtet hat. Wenn es eine Nebensache gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich weggelassen, weil ewig konnten die auch nicht miteinander fahren. Und offensichtlich wusste der Staatsdiener, der Regierungsbeamte, auch Bescheid, in welcher Art und Weise eingetaucht wird. Oder sonst hätte er doch sagen können, oh, wisst ihr was, wir müssen mal Pause machen, nimm mal Wasser aus meiner Feldflasche, gieß mal das über mich und dann gehöre ich dem Herrn. Der Regierungsbeamte, der von ferne was vom jüdischen Glauben geahnt und hatte und was wusste, war zum Tempel gegangen, war auf dem Rückweg, las Schriftrolle Jesaja, ich nehme an, die war horrend teuer, und er hatte, war riesig froh, ein extrem wertvolles Souvenir von seiner Reise mit auf dem Weg zu haben, und lest in dieser Rolle. Der Heilige Geist arrangiert das, dass der Philippus, gehorsam wie er ist, steht extra drinnen, die Straße ist öde, also eine langweilige, dreckige Straße, wo nichts los ist, geht dorthin. Hört ihn lesen und erzählt ihm das Evangelium von Jesus. Und die Schlussfolgerung für den Regierungsbeamten ist, hier kommen hier an einem Wasser vorbei, ich will mich taufen lassen. Versteht ihr? Die Lehre von dem Philippus kann nur beinhaltet haben, dass es zum Eintauchen eine entsprechende Menge Wasser braucht. Deswegen kommt der Regierungsbeamte folgerichtig auf die Idee, jetzt kommen wir hier an einem Flüsschen vorbei oder an einem Teich oder was auch immer, vor das für ein Gewässer war. Ich möchte jetzt getauft werden. Ich möchte jetzt eingetaucht werden. Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, eingetaucht zu werden? Und spätere Handschriften fügen hinzu. Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Möglicherweise deswegen, in späteren Handschriften, weil schon erste Fragen bezüglich der Taufe aufgekommen sind, die zu dem Zeitpunkt, als Philippus getauft hat, klar war, eine Eintauchung hängt zwangsläufig mit einer Umkehr zu Jesus zusammen, mit einer Buße, sonst würde es keine Eintauchung geben. Das war so klar, dass es nicht extra erwähnt werden musste. Möglicherweise haben spätere Abschreiber das eingefügt, um das nochmal auch zu befestigen, dass es mit Glauben zusammenhängt. Gut, Spekulation. Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er tauchte ihn unter, oder er taufte ihn in dieser speziellen Art und Weise auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also sie stiegen beide in das Wasser hinab, reingegangen in die Schlammbrühe, nehme ich mal an, und getauft. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Auf welche Idee würden wir kommen, wenn wir das lesen und würden die gesamte Tradition von einer handgeschöpften Übergießung nicht kennen? Stellt euch mal die Frage ganz ehrlich. Wir würden das Wort als Eintauchung lesen, und wir würden lesen, sie stiegen ins Wasser hinab, er tauchte ihn unter, und als sie aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Wenn man es mal so liest, ist die Art und Weise der Taufe so klar, dass man nicht auf die Idee kommen würde, dass es da Erklärungsbedarf gibt. Lasst uns weiterlesen. Apostelgeschichte 9, Vers 18. Paulus wird massiv vom Heiligen Geist überführt, dreht sein Leben um 180 Grad und wird vom Heiligen Geist zu Hananias geschickt. Beziehungsweise Hananias wird zu Paulus geschickt. Und er kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kommst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich untertauchen. Das ist natürlich auch im Zusammenhang gesehen. Wir wissen, dass der Paulus oder damals der Saulus ein vehementer Verfolger derer war, die Jesus nachgefolgt sind, die geglaubt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dagegen hat er gekämpft bis zum Tod derer, die des Glaubens an Jesus waren. Und dieser Paulus, dieser Verfolger, rechnet sich durch die Untertauchung dem gestorbenen und auferstandenen Jesus gleich. Das steht dahinter. Er stand auf und ließ sich eintauchen. Damit wurde er zu einem derer, die er bis dato verfolgt hatte. Nicht nur zu einem Sympathisanten, er wurde zur Substanz derer, die verfolgt wurden. Ja, das ist eine Wende um 180 Grad. Und dem ging voraus, dass ihm der Herr erschienen ist. Möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Lasst uns weitergehen zur Apostelgeschichte 10. Vers 46 bis 48 circa. Eine faszinierende Geschichte, wie der Heilige Geist Petrus anleitet, etwas zu tun, was er bis dahin für absolut verboten gehalten hat. Nämlich mit Leuten, die nicht aus den Juden sind, das Evangelium zu teilen. Heilige Geist hat, Gott hat da gewaltige Dinge in Bewegung gesetzt, um das Herz von Petrus zu etwas zu bewegen, was er für verboten gehalten hat, was auch nach dem Gesetz verboten war. Nebenbei kann man daran auch ablesen, wie tief die Jünger Jesu in der jüdischen Überlieferung verwurzelt waren und in dem Glauben aus dem Alten Testament eingewurzelt waren. Petrus sagte, sowas werde ich niemals tun, ich werde niemals etwas Unreines anrühren, bis er dann diese Vision hat, diese Offenbarung mit diesem ganzen Krabbelgetier, und der Heilige Geist sagt, steh auf und iss. Und Petrus sagt, niemals, Herr, selbst wenn du das sagst, ich fall auf den Test nicht rein. Und dann sagt Jesus, was ich für rein und richtig heiße, heiße du nicht unrein. Es hat übrigens der Heilige Geist für mich gesprochen, um mir zu helfen, Taufe zu verstehen. Übel. Dass es mir so schwer war. Aber gut, jedenfalls, Petrus geht letzten Endes hin in den Hausstand des Cornelius. Situation, ein wohlhabender Haushalt, alle Angestellten, Familienmitglieder von dem Cornelius sind zusammen. Und während Petrus noch diese Worte redete, Apostelgeschichte 10, Vers 44, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Ey, die haben das live erlebt. Für die war das zum ersten Mal. Die hatten kein Vorbild für die Situation. Die waren von Gott vor einer Situation gestellt, für die sie keinen Vergleich heranziehen konnten. Überlegt euch das mal. Das ist gewaltig. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Der Vers ist für einen der nächsten E-Kurse ein ganz wichtiger. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Wo ist hier die Buße gewesen? Taufe ohne Buße? Also doch im Neuen Testament? Pass auf. Petrus wird von den anderen Brüdern in Jerusalem für diesen Abweg zur Rechenschaft gezogen und muss mit vielen Worten darlegen und erklären, dass der Heilige Geist ihn dahin geleitet hat. Aber es spricht für die Leute damals, die haben nicht auf ihrer Meinung beharrt, sondern ab Vers 16 im Kapitel 11 in der Apostelgeschichte, da steht, ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Also es war für die Apostel ausgeschlossen, dass der Heilige Geist hätte kommen können und sie hätten getauft werden können, ohne dass eine Herzensumkehr der Leute hätte stattgefunden. Das ist der Beleg auch an dieser Stelle dafür, dass vor dem Empfang des Heiligen Geistes und vor dem Getauftwerden eine Buße stattgefunden hat. Der Heilige Geist kommt nicht auf Leute, die nicht vor Jesus Buße getan haben. Das ist auch heute noch ausgeschlossen. Deswegen ist, dass der Heilige Geist gekommen ist, war der Beweis, dass während der Predigt von dem Petrus in den Herzen der Zuhörer eine Herzensveränderung stattgefunden hat, die zu einer inneren Umkehr geführt hat. Daraufhin kam der Heilige Geist, und als Petrus den Heiligen Geist hat erlebt, indem sie dadurch, dass sie in Sprachen geredet haben, war für ihn klar, dann müssen sie ja umgekehrt gewesen sein. Und auch seine Mitbrüder in Jerusalem haben geschlussfolgert, wenn also der Heilige Geist während einer Predigt auf die gekommen ist, dann ist das der Beweis dafür, dass sie Buße getan haben. Und daraus folgerte Petrus, wenn sie Buße getan haben, was ich am Heiligen Geist erkennen kann, der auf sie gekommen ist, dann müssen sie jetzt auch getauft werden. Und er befahl, dass sie getauft würden. Und auch hier, er befahl, dass sie untergetaucht wurden. Ich bin übrigens fasziniert davon, wie sie mit Situationen umgegangen sind, für die sie kein Vorbild hatten. Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas im Gefängnis, Hochsicherheitstrakt, Füße und Arme in Block eingespannt. Nee, nur die Füße. Füße im Block eingespannt. Und mit vielen Bewachern ausgestattet. Apostelgeschichte 16 ab Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen, und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder, und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun? Kommt uns das bekannt vor? Dass ich errettet werde. Ihm war durch den Heiligen Geist übernatürlich offenbar geworden, dass er Rettung brauchte. Sie aber sprachen als Antwort auf die Frage: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Paulus und Silas sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen, und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Waren da Leute dabei, die das Wort Gottes nicht gehört hatten? Die hätten können nicht gläubig gewesen sein? Waren sie nicht. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Also alle, die aufnahmefähig für das Wort Gottes waren, haben zugehört, und alle haben den Entschluss gefasst: Ich lasse mich jetzt taufen. Apostelgeschichte 16, Abvers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Das ist eine Bibelstelle, die von Verfechtern der Säuglingstaufe herangezogen wird, da man ja hier nicht beweisen kann, dass hier keine Babys dabei waren. Das kann man in der Tat nicht. Aber glaubt ihr, dass Paulus entgegen der Offenbarung des Heiligen Geistes, entgegen dem Wort Gottes, Leute getauft hat, die nicht an Jesus gläubig waren? In dem gesamten Zusammenhang, den wir jetzt anfangen herauszustellen, ist es unmissverständlich klar, was die Voraussetzungen für eine Eintauchung sind. Und dass hier nicht extra erwähnt wird, dass die Leute alle zugehört haben und alle zum Herrn umgekehrt sind und alle gläubig geworden sind, ist einfach deswegen so, weil eine andere Möglichkeit gar nicht in Betracht kam. Es ist genauso wie das Wort Taufe vom Wort Sinn her Eintauchung bedeutet, so bedeutet jede Eintauchung vom geistlichen Inhalt her, die Menschen haben Buße getan, sind an den Herrn gläubig geworden und wurden daraufhin eingetaucht. Es ist absolut im Kontext absolut ausgeschlossen, dass einer der Apostel hätte Menschen untergetaucht auf den Namen des Herrn Jesus Christus, die nicht zu Jesus umgekehrt waren und gläubig geworden sind. Im Gegenteil, die Tatsache, dass das gesamte Haus der Lydia untergetaucht wurde, also die Hausangehörigen, ihre Familienumfeld, ist ein Beweis dafür, dass dieses Familienumfeld das Wort Gottes gehört hat und gläubig geworden war. Sonst wären sie definitiv nicht untergetaucht worden auf den Namen Jesu. Wer dort etwas anderes behauptet, missachtet mutwillig und bewusst den Kontext, in dem Eintauchung im Neuen Testament steht. Wer dort daraus herauszieht, dass Menschen getauft worden sind, die nicht an den Herrn gläubig gewesen sind, haut alles, was Jesus und der Apostel über Taufe lehren, bewusst über den Haufen. Und das ist eine gefährliche Sache, weil daraufhin sich eine Volkskirche entwickelt hat, wo es möglich wurde, jemand als gläubig zu bezeichnen, der nicht von Herzen zu Jesus umgekehrt war. Jetzt Apostelgeschichte 18, ab Vers 8. Eine vergleichbare Situation. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also nochmal hier auch, Paulus ist in einer Situation, wo er Gottes Wort verkündigt. Und Crispus, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Hier ist auch wieder explizit erwähnt, genau wie bei der Situation, als der Gefängnisaufseher zu Jesus umgekehrt ist. Es ist extra erwähnt, dass bei dem Gefängnisaufseher alle zugehört haben, alle gläubig geworden waren und alle getauft worden sind. So ist auch hier extra erwähnt, Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Also alle glaubten. Und viele Korinther, die er hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen oder wurden getauft. Mir ist es wichtig zu sagen, dass ganz einfach es im Wort Gottes keine Grundlage für die Behauptung gibt, dass Säuglingstaufe eine gültige Taufe ist. Man hat die zu einer gültigen Taufe gemacht, ganz simpel, aufgrund, dass man sich über das Wort Gottes erhoben hat. Und daraus kann niemals etwas wachsen, was dem Herrn eine wohlgefällige Gemeinde ist. Ich weiß natürlich, dass ich das Thema Taufe nicht in der Konfrontation mit den Lügen über die Taufe erschöpft. Es geht viel mehr darüber hinaus. Es gibt den ganzen Bereich, was wir für einen Gewinn haben. Es geht im ganzen Ziel nicht darum, diese Lehre über Taufe in der Gegenüberstellung zu einer Säuglingstaufe zu erschöpfen. Es geht viel weit darüber hinaus, nämlich, dass wir all das empfangen, was uns durch die Taufe von Gott verheißen ist. Das ist das Ziel. Es geht nicht darum, gegenüber anderen Recht haben zu können und das endlich erstmal beweisen zu können. Das führt zu nichts. Es geht darum, für uns selbst gefestigt zu sein, ein gutes Gewissen zu haben, was eine Taufe ist und was es nicht ist. Und es geht darum, dass wir das in unserem Leben empfangen und auch, dass es in unserem Leben Wahrheit ist, erlebbare Realität, was uns durch eine biblische Untertauchung von Gott versprochen ist. Aber ich denke, es war gut, trotzdem mal so gründlich auf diese Taufsituation in der Apostelgeschichte einzugehen, damit wir anfangen können, mehr dem Wort Gottes als der Überlieferung, als der menschlichen Überlieferung zu glauben. Oder wenn wir dort in diesem Glauben sind, darin fest gefestigt sind, dass unser Fundament gestärkt ist, dass unser Gewissen darin geschult ist, dass wir glauben können, was Gottes Wort sagt und nicht von jemandem, der das in Frage stellt, da irgendwie ins Schleudern gebracht werden können.